NDR Info. Themen des Tages.
Und da ist das Thema heute natürlich der angekündigte Rücktritt von Keir Starmer in Großbritannien und die Vereidigung von Andy Burnham als Abgeordneter, der ja wiederum neuer Premier werden will. Wir fragen gleich, wie geht's weiter in Great Britain? In Deutschland heute ein Aktionstag der Kommunen, 30 Milliarden Euro Defizit pro Jahr. Die Kommunen ächzen. Wie entwickelt sich die Finanzlage? Und WM aus für Schlotterbeck. Wie ist das deutsche Team sonst aufgestellt vor der nächsten Partie am Donnerstag? Und welche Chancen haben die Österreicher gleich gegen Argentinien? Fragen wir unseren WM-Reporter. Ich bin Birgit Langhammer. Schönen guten Abend. Wir beginnen mit Downing Street Number 10. Da herrschte schon die letzten Wochen größere Aufregung. Wird sich Keir Starmer als Premier halten oder muss er ausziehen? Er selbst war die ganze Zeit sehr klar und hat betont, er sei gewählt worden. Er führe das Amt weiter, auch in schwierigen Zeiten. Doch der Unmut innerhalb der Labour-Partei wuchs und wuchs. Und nun hat ein innerparteilicher Konkurrent letzte Woche eine wichtige Nachwahl gewonnen und sich so einen Sitz im Unterhaus gesichert. Den braucht es, um Labour-Chef und auch Premier werden zu können. Heute Nachmittag ist Andy Burnham als Abgeordneter vereidigt worden. Gabi Biesinger berichtet aus London.
Als Premierminister Keir Starmer am Morgen in der 10 Downing Street seinen Rückzug vom Amt des Labour-Parteivorsitzenden und somit als Premierminister bekannt gab,
I will resign as leader of the Labour Party,
war der bei einer Nachwahl frisch gewählte Labour-Abgeordnete Andy Burnham in Manchester gerade auf dem Weg zum Bahnhof, um nach London zu fahren, wo er am Nachmittag als neuer Parlamentarier vereidigt wurde. Bei der Ankunft in London Euston bestätigte er, was er kurz zuvor auf der Plattform X geschrieben hatte, dass er sich wie erwartet um Starmers Nachfolge bewerbe, und er dankte Starmer für seinen Einsatz.
I made my statement praising the Prime Minister's dedication, service and confirmed that I will put myself forward.
Starmer hatte angekündigt, dass er die Regierungsgeschäfte bis zur Parlamentssommerpause weiterführen werde. Bis Anfang Juli können sich nun Konkurrenten um Starmers Nachfolge die notwendigen Mehrheiten in der Labour-Fraktion sichern und dann um den Posten des Premierministers ringen. Doch nachdem der zurückgetretene Gesundheitsminister Wes Streeting und die ehemalige Partei-Vizechefin Angela Rayner, denen ebenfalls Ambitionen auf den Top-Job nachgesagt wurden, ihre Unterstützung für Burnham bekundet haben, sieht es nach einem Durchmarsch für den ehemaligen Bürgermeister von Greater Manchester aus, meint nicht nur der Politikwissenschaftler Jonathan Tong von der Uni Liverpool.
Andy Burnham will almost certainly be declared the new leader of the Labour Party. On the 16th of July.
Schon am 16. Juli könnte Burnham die britische Regierung führen. Der 56-Jährige wird dem linken Parteiflügel zugerechnet, gilt als volksnah und punktete etwa mit einer Reform des Busverkehrs in der Metropole Manchester mit niedrigen Fahrpreisen, was ihm in den Medien den Spitznamen King of the North, König des Nordens, einbrachte. Ob das Erfolgsmodell aus der Region allerdings auch als landesweite Politik funktioniert, wird Burnham erst beweisen müssen, meint Politikwissenschaftler Tong. Wir wissen überhaupt nicht, was für ein Premierminister er wohl sein wird. In Manchester hat er private Investoren angezogen und das Wirtschaftswachstum war besser als andernorts. So konnte er als Mr. Nice Guy günstige Bustickets verteilen. Aber was er landesweit wirklich erreichen kann, das wird schon sehr bald skeptisch beäugt werden.
I think he's going to come under severe test very shortly.
Wenn Burnham in wenigen Wochen Starmers Nachfolger würde, dann wäre er der fünfte britische Premierminister, der ins Amt kommt, in einem Zeitraum, in dem nur eine einzige Parlamentswahl stattgefunden hat. Das war 2024 und Labour gewann mit einem Erdrutschsieg. Doch der glücklose Keir Starmer konnte diesen Erfolg nicht ausspielen und zieht nun die Konsequenzen. Als in der konservativen Partei zwischen 2022 und 2024 die Premierminister von Johnson über Truss bis Sunak den Staffelstab parteiintern weitergaben, forderte Labour Neuwahlen. Und so ist es jetzt Nigel Farage, der Chef der rechtspopulistischen Reformpartei, der möchte, dass gewählt wird. Das Land liege am Boden, seine Partei sei bereit für eine Wahl und das Volk ja schließlich auch.
Britain is broken. We are ready for a general election. And I suspect many of you too are ready for a general election.
Reform führt in den Meinungsumfragen vor allen anderen Parteien. Und darum wird Burnham auf keinen Fall vorzeitige Neuwahlen riskieren, auch wenn diese vielen ungewählten Premierminister wie ein demokratisches Defizit wirken, meint Jonathan Tong.
There is a democratic deficit there. But it will be monumentally risky for Andy Burnham to go to the country.
Soweit Gabi Biesinger aus London. Der siebte Wechsel innerhalb von 10 Jahren, also seit sich die Briten knapp für den Brexit entschieden haben. Was bedeutet das für das Land? Darüber habe ich mit Anthony Glees gesprochen, Professor für Politik an der University of Buckingham. Vor fast genau 2 Jahren hat Starmer mit triumphalem Wahlsieg überrascht. Seitdem aber gab es etliche Krisen. Er hat alle ausgesessen und überstanden. Was genau hat denn jetzt zum innerparteilichen Druck geführt, der ihn doch aufgeben lässt?
Die traurige Tatsache ist, dass Sir Keir zu viele unerzwungene Fehler gemacht hat. Er hat geweint heute Morgen, als er seinen Rücktritt annonciert hat. Weinen ist eigentlich nicht gut genug. Er hat das getan, was er eigentlich hätte tun müssen seit den Mai-Regionalwahlen in Großbritannien, wo Labour enorm verloren hat und Nigel Farages Reform enorm gewonnen hat. Und das war eigentlich das Ende für ihn. Er ist ein schamloser, technokratischer Anwalt und hat nie eigentlich eine Verbindung zu den Wählern gefunden. Und dass das schief ausgehen müsste, war vielen, auch mir, klar. Entweder würde Labour jemanden Neuen finden, der das besser machen könnte, oder Nigel Farage würde die Schlüssel zu Number 10 Downing Street bekommen. Und ich glaube, kein vernünftiger Brite, kein vernünftiger Europäer möchte das sehen. Also Labour hat das Richtige gemacht und sieht in Andy Burnham, der sogenannte König des Nordens, ein möglicher Retter. Der ist ein charmanter Mann, ein sehr kluger Mann, war in Cambridge, hat Geschichte studiert und eben, der kommt aus Brexit-Land, der kommt aus dem Norden. Und das haben wir in Makerfield gesehen, dass die Zwischenwahl, die er gewonnen hat, mit 55% der Stimmen, auch im tiefen Brexit-Land dort, hat Burnham eine Mehrheit gehabt, die mehr als die Stimmen für Reform und Restore. Das ist enorm wichtig, denn das bedeutet, dass er eventuell Labour zu einem Wahlsieg in 2 Jahren verhelfen kann.
Jetzt haben Sie den eventuellen, aber ja vermutlich auch neuen Premier Burnham ja schon angesprochen und auch schon dessen Stärken hervorgehoben. Was bedeutet denn jetzt ein solcher Wechsel? Was würde auch die Personalie Burnham für die Zusammenarbeit mit Europa bedeuten? Da plant man eigentlich einen EU-Großbritannien-Gipfel im Juli. Da hört man heute schon, oh, müssen wir gucken, ob wir den Termin noch halten. Aber was erwarten Sie für die weitere Zusammenarbeit?
Natürlich, jeder Mensch weiß und Andy Burnham weiß das besser als die meisten. Der eigentliche Grund von die Tragödie von Keir Starmer ist der Brexit. Also der 6. Premierminister seit der Brexit war. Brexit hat Großbritannien unregierbar gemacht. Aus dem Grund, dass ohne Wirtschaftswachstum kann keine Regierung Vertrauen der Bevölkerung haben. Und es gibt kein Wirtschaftswachstum außerhalb im Binnenmarkt. Es ist ganz klar, das ist keine Raketenwissenschaft. Es ist ganz, ganz klar, das wird auch jedem Briten klar, dass das so wird. Aber obwohl es eine Mehrheit der Briten gibt und besonders eine große Mehrheit der Labour-Wähler gibt, die der EU wieder beitreten möchte, theoretisch, praktisch, ist das, was für Großbritannien bereitstehen könnte, viel schlechter als das, was wir 2016 hatten und in den Mülleimer geworfen hat. Wir hatten eine besondere Stellung in der Europäischen Union, hat uns Briten ziemlich gut gepasst. Das wird nicht mehr angeboten, das ist ganz klar. Deswegen sage ich, Andy Burnham, König aus dem Norden, wird keine grundlegende Veränderung machen.
sagt Anthony Gleese. Er ist Professor für Politik an der University of Buckingham und meint, der Rücktritt von Starmer war längst überfällig.
NDR Info. Die Meinung.
Kommt heute von Andreas Meyers-Feist aus Brüssel und auch er hat sich mit der Frage beschäftigt, was der Rücktritt von Starmer für die EU bedeutet.
Vor 10 Jahren stiegen die Briten aus. Das erste Mal in der Geschichte, dass ein Land Tschüss sagte. Die EU nahm es mit Fassung, richtete sich ein, war nicht nachtragend und ließ die Briten langsam wieder an sich rankommen. Und jetzt? Es war doch schon alles geplant. Wie man nach dem Auseinanderdriften wieder mehr zusammenkommen kann, das sollte im Juli besprochen werden beim EU-Großbritannien-Gipfel. Was soll der jetzt noch, wenn in London niemand da ist, der sagen kann, so wird's gemacht? Das ist schlimm, denn dort sollte es um Energie- und Verteidigungsfragen gehen, die für alle sehr wichtig sind. So eng wie in den letzten Monaten rückten die EU und Großbritannien niemals vorher seit dem Brexit zusammen. Hinter all dem könnte jetzt ein Fragezeichen stehen. Aber es gibt auch Dinge, die für die EU in Zukunft besser laufen könnten. Keine "Wir wollen sie wieder haben" in der EU-Fantasien. Es geht nicht um einen EU-Wiedereintritt. Aber das, was Europa ausmacht, um gegen Handelskrieger und Protektionisten zu bestehen, könnte nach Starmer neue und viel bessere Chancen bekommen. Eine Zollunion ist überfällig. Die EU sollte also aufmerksam bleiben und im richtigen Moment das Richtige tun. Die Ausgangslage ist günstig. Die Populisten, die viel zu hören sind, aber im Parlament wenig vertreten sind, wollen Neuwahlen, aber die wird es nicht geben. Die Labour-Mehrheit steht, die ist riesig im britischen Parlament. Und die Regierungspartei wird diese Mehrheit konstruktiv nutzen wollen. Sie hat Zeit dazu bis August 2029, fast volle 3 Jahre. Und darauf muss sich die EU einstellen. Das bedeutet, Brüssel hat zwar im Moment keinen Ansprechpartner, aber es wird jemand Neues kommen. Diesmal hoffentlich jemand mit einer breiten Rückendeckung im Parlament. Starmer stand für Verlässlichkeit. Das Boris-Johnson-Chaos war Vergangenheit. Er sah sich als guter Partner in Sachen Sicherheit. Er wollte Handelserleichterungen. Er setzte sich für junge Menschen ein, die einfach unterwegs sein wollten in Europa. Diese Dinge sollten auch in Zukunft nicht vergessen werden.
Ein Kommentar von Andreas Meyer-Feist. Zurück nach Deutschland. Heute findet ein bundesweiter Aktionstag statt, der auf das große Defizit und die Unterfinanzierung von Kommunen hinweisen soll. Seit einigen Tagen sind die Prognosen bis 2029 bekannt und demnach wird in den kommenden Jahren mit rund 120 Milliarden Euro Defizit gerechnet. Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Achim Brötel von der CDU, warnt vor einer Abwärtsspirale. Jakob Meyer, mit einem finanziellen Überblick und Warnungen der Kommunen, wie sich auch jetzt geplante Reformen auswirken könnten.
Sinkendes Schiff, Verschiebebahnhof 5:05. Die Kommunalvertreter formulieren drastisch, um die schwierige finanzielle Lage von Deutschlands Städten, Landkreisen und Gemeinden zu veranschaulichen. Fürs laufende Jahr und die 2 kommenden Jahre rechnen die Kommunen mit Defiziten von jeweils knapp 30 Milliarden Euro. Die Rücklagen sind vielerorts vollständig aufgebraucht, beklagt der Präsident des Deutschen Landkreistages Achim Brötel. Die Zinsausgaben gingen steil nach oben.
Wir dürfen uns nicht an schlechte Zahlen gewöhnen, wenn Gebäude und Straßen anfangen zu bröckeln, dann bröckelt auch das Vertrauen der Menschen in die Handlungsfähigkeit des Staates.
Denn die spüren die Finanznot vielerorts längst, weil Schulen und Kitas nicht modernisiert, Straßen nicht repariert werden, weil Schwimmbäder und Bibliotheken geschlossen werden müssen und sich Kommunen die Obdachlosenhilfe oder die Sportförderung nicht mehr leisten und den Nahverkehr nicht länger bezahlen können. Leipzig musste den Neubau der Musikschule streichen, sagt Oberbürgermeister Burkhard Jung, gleichzeitig Städtetagspräsident.
Wir müssen strukturell dieses Land anders aufstellen, indem die kommunale Ebene behandelt wird als gleichberechtigter Partner auf Augenhöhe für staatliche Leistung. Und das passiert nicht.
Jung beklagt, dass nach dem Willen von Bund und Ländern die Kommunen einspringen müssten, wenn für staatliche Leistungen nicht genügend Geld da ist. Er nannte es nicht hinnehmbar, dass beispielsweise die Sozialämter einen Großteil der Pflege finanzierten. Die geplante Pflegereform bringe für die Kommunen keine Entlastung, sondern 1 Milliarde Euro mehr Kosten. Städte, Landkreise und Gemeinden warnen außerdem vor Mehrbelastungen durch die anstehende Krankenhausreform und die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung. Sie fordern, die Kommunalfinanzen sofort wirksam zu stabilisieren und die Kosten in den Sozialversicherungen zu begrenzen, anstatt ständig neue Versprechen zu machen. Wer bestellt, solle auch bezahlen, hieß es. Stattdessen verschiebe der Bund seit vielen Jahren Lasten auf die Kommunen, erklärte Landkreistagspräsident Brötel. Renten, Kranken- und Pflegeversicherung seien durch massive versicherungsfremde Leistungen belastet worden, also durch Leistungen, die über den eigentlichen Zweck der jeweiligen Sozialversicherung hinausgehen und nicht durch Versichertenbeiträge finanziert werden. Aber die Bundespolitik, so Brötel, bringe nicht den Mut auf, das zu ändern.
Und jetzt wackelt dieses System. Das wird zunehmend instabiler, deswegen habe ich vorhin gesagt, Flickschusterei. Man müsste wirklich ehrlich sein und sagen, wir nehmen diese versicherungsfremden Leistungen aus diesen Versicherungssystemen raus.
Brötel verwies auf die Mütterrente, die betroffenen Frauen 20 Euro im Monat bringe und unter dem Strich 5 Milliarden Euro koste. Das könne sich der Staat im Moment nicht leisten. Mit einem Aktionstag Kommunen am Limit wollen Städte und Gemeinden auf ihre desolate Finanzlage aufmerksam machen. Sie ist am Donnerstag auch Thema beim Treffen von Bundeskanzler Friedrich Merz mit den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder.
Die Kommunen warnen vor dem Finanzkollaps. Ein Bericht von Jakob Meyer. Die kommunalen Haushalte sind also in einer desolaten Finanzlage. Claudia Kalisch ist Oberbürgermeisterin der Grünen in Lüneburg und Vizepräsidentin des Deutschen Städtetags. Und ich habe sie gefragt, wie sie die Lage beschreiben würde.
Wir stehen mit dem Rücken an der Wand. Also es sind ja für 25 bundesweit haben wir 30 Milliarden Defizit in den Kommunen. Für 26 rechnen wir mit 35 Milliarden. Also wir reden über jährliche Defizite, die sich ja aufsummieren. Und wenn wir so weiter wirtschaften in den Kommunen, dann wird das schwierig.
Ist das denn etwas, was alle Kommunen deutschlandweit betrifft? Oder gibt es da auch Ausreißer, die irgendwie anders wirtschaften oder die andere Einnahmequellen haben? Oder zieht sich das durch?
Das zieht sich durch. Also ganz konsequent, es sind nur noch ganz wenige tatsächlich, die überhaupt noch mit positiven Plänen reingehen. Ich kann es Ihnen jetzt zum Beispiel auch für Niedersachsen sagen, da bin ich auch mit im Präsidium. Da haben wir mal ausgewertet die Jahresabschlüsse der 8 kreisfreien und der 7 großen selbstständigen Städte. Da sind allein in den Planungen für 26 sind fast alle Städte mit einer Ausnahme durchgehend defizitär. Zwei davon planen im Jahr 26 allein mit einem Defizit von über 100 Millionen Euro. Und die Ursache dafür sind eben eine Vielzahl von nicht ausreichend finanzierten Aufgaben, die wir vom Bund und Land bekommen. Und jetzt auch noch Tarifabschlüsse natürlich, die zu Personalkostensteigerungungen geführt haben.
Das ist jetzt schon der Blick nach vorne, wenn Sie sagen, Sie nehmen den Bund in die Pflicht. Der hat aber ja auch Engpässe und verordnet Sparmaßnahmen. Also was erwarten Sie sich an Unterstützung?
Also wir warten als allererstes, dass uns nicht Aufgaben übertragen werden, ohne uns die Mittel dafür zu geben. Ein großes Beispiel war der Rechtsanspruch auf Ganztagsschule. Der ist sicherlich sinnhaft, aber dann müssen auch die Mittel dafür bereitgestellt werden. Und ganz besonders ist aktuell der Punkt zum Beispiel Thema Krankenhäuser. Die Kosten für die Krankenhäuser laufen aus dem Ruder. Es ist jetzt schon so, dass wir allein in Niedersachsen an Stabilisierungsmaßnahmen für die Krankenhäuser von den Kommunen haben wir im Jahr zwischen 600 Millionen und 1 Milliarde Euro im Jahr, die Kommunen in ihre kommunalen Krankenhäuser gesteckt haben, um sie zu stabilisieren. Wenn jetzt dieses GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz kommt, werden noch mehr Kliniken ins Schlingern geraten. Und natürlich gehen sie zu ihren Kommunen. Und natürlich müssen die Kommunen stabilisieren. Wir können ja nicht in Kauf nehmen, dass unsere Krankenhäuser schließen.
Also wenn wir noch mal einen Strich drunter machen, Frau Kalisch, ist ja am Donnerstag geplant, ein Treffen der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder mit Bundeskanzler Friedrich Merz. Und das heißt, man müsste auch an die jetzt geplanten Reformen noch mal ran aus kommunaler Sicht?
Man müsste an die jetzt geplanten Reformen noch mal ran. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Also das, was wir immer gefordert haben, war zum Beispiel eine Anhebung des kommunalen Anteils an der Umsatzsteuer um 10% auf 12,8%. Das würde uns 30 Milliarden Euro bringen. Das ist schon ungefähr das strukturelle Defizit aller Kommunen.
Also ich höre bei Ihnen raus, Sie haben viele Punkte, die man aufgreifen könnte. Es geht dann jetzt nur darum, dass man es auch mal angreift und aufgreift.
Wir haben viele Vorschläge auf den Tisch gelegt. Wir haben in Niedersachsen viel auf den Tisch gelegt, auch auf Bundesebene. Ein Mittel kann auch wirklich ein Vorantreiben des Bürokratieabbaus sein, was hier vor Ort ja eben auch das Personal belastet und zu Personalkosten führt. Auch da sind viele Vorschläge auf den Tisch und wir wünschen uns eine ernsthafte Auseinandersetzung damit und wir sind auch bereit, unseren Beitrag zu leisten.
Sagt Claudia Kalisch, Vizepräsidentin des Deutschen Städtetags und Oberbürgermeisterin von Lüneburg.
NDR Info. Die FIFA-Fußball-WM 2026.
Und unser Reporter vor Ort ist Philipp Hofmeister. Ich habe ihn kurz vor der Sendung gefragt. Da gibt es jetzt eine langwierige Diagnose für Innenverteidiger Schlotterbeck, der sich gegen die Elfenbeinküste verletzt hat.
Ja, wir wissen inzwischen leider die genaue Diagnose und die ist alles andere als schön. Innenbandverletzung im Sprunggelenk und damit ist die WM leider vorbei für Nico Schlotterbeck. Bis zu 2 Monate Pause stehen da jetzt im Raum, aber vor allen Dingen mit Blick auf die DFB-Auswahl ist das natürlich eine absolute Hiobsbotschaft. Das ist so ein guter Abwehrspieler inzwischen, der Nico Schlotterbeck, mit seinem Spielaufbau, mit seinen technischen Fähigkeiten, aber auch mit seiner Torgefahr vorne bei ruhenden Bällen. Haben wir gesehen im ersten Spiel bei seinem Kopfballtreffer gegen Curaçao, da war der absolute Zielspieler immer bei diesen ruhenden Bällen. Also in Summe ist das der nächste schwere Schlag für die deutsche Fußballnationalmannschaft und Bundestrainer Julian Nagelsmann wird in der Abwehr jetzt personell sich ein bisschen was ausdenken müssen.
Es heißt, der Schlotterbeck bleibt bei der Mannschaft in den USA. Weiß man denn schon, wer ihn aber auf dem Feld ersetzen wird?
Ja, genau, er bleibt da. Das finde ich zum einen mal ein sehr gutes und sehr starkes Zeichen, dass er weiter im Kreis der Mannschaft bleiben will. Er hat sich auch bei Instagram inzwischen zu Wort gemeldet und hat gesagt, bitte, bitte unterstützt genauso wie ich diese Mannschaft alle nach Kräften. Sie hat es auf jeden Fall verdient. Und Unterstützung braucht dann künftig auf dem Platz auch Antonio Rüdiger, denn das ist sehr wahrscheinlich derjenige, der Nico Schlotterbeck dann personell in der deutschen Abwehr ersetzen wird, ersetzen muss. Rüdiger, der ja bei Real Madrid spielt, kam auch schon jetzt im Spiel gegen die Elfenbeinküste nach der Schlotterbeck-Verletzung rein in die Partie, hat das Ganze gewohnt resolut abgearbeitet mit Blick auf die Zweikampfführung, auf die direkten Duelle. Da hat er seine Stärken, aber trotzdem wird die deutsche Mannschaft qualitativ so einen halben Schritt zurück machen, denn Schlotterbeck mit seinem starken linken Fuß im Spielaufbau ist halt doch am Ende ein etwas anderer Spielertyp als Antonio Rüdiger.
Aber sonst sind alle noch am Start. Am Donnerstag geht es ja weiter in New York gegen Ecuador. 82.500 Plätze im Stadion und dort wird ja übrigens auch das Finale stattfinden. Also man könnte sich quasi schon ein bisschen warm spielen.
Ja, ein bisschen mal reinschnuppern in dieses Finalstadion und mal gucken, wie sich das anfühlt und ob man sich da wohlfühlt. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr weit gedacht, schon Richtung Mitte Juli und viele schwere Gegner würden auf dem Weg noch warten. Aber die gute Nachricht ist, wenn es denn die gibt in diesen Tagen, dass alle anderen tatsächlich nach wie vor fit sind. Heute kann aber zumindest auf dem Fußballplatz auch nicht allzu viel passieren, denn es ist Ruhetag, es ist trainingsfrei im DFB-Quartier in Winston-Salem. Nur einer muss heute arbeiten, Nadim Amiri. Auch der hat überzeugt im Spiel gegen die Elfenbeinküste nach seiner Einwechslung. Der muss oder darf heute auf die obligatorische Pressekonferenz und alle anderen dürfen bei sommerlichen Temperaturen, ähnlich wie in Deutschland, die Füße ein bisschen hochlegen.
Dann schauen wir noch auf unsere Nachbarn. Die sind nämlich jetzt in Kürze dran. Um 19 Uhr geht's los. Die Österreicher, die feiern Romano Schmid als Messi aus der Steiermark. Nun trifft der Dribbler von Werder Bremen also auf den wahren Messi und erfüllt sich damit einen Traum. Ich habe heute schon gelesen, Österreich gewinnt gegen Argentinien, weil sie seit 28 Jahren kein WM-Spiel verloren haben. Für mich klingt das logisch.
Ja, das klingt total logisch. Und auch der österreichische Teamchef Ralf Rangnick hat ja nochmal gesagt, explizit, wenn ihr ein bisschen Geld verdienen möchtet, dann geht alle nochmal schön ins Wettbüro und setzt auf einen Sieg von meinen Österreichern. Also das Selbstbewusstsein ist durchaus da bei unseren Nachbarn. Aber Spaß beiseite, die Aufgabe wird natürlich schwer. Keine Frage, auch wenn die Österreicher selbst einen Messi haben mit Romano Schmid. Es gibt ja noch die Originalversion von Messi und der hat mal eben 3 Buden gemacht im ersten Spiel gegen Algerien. Argentinien für mich extrem stabil, sehr robust, sehr erfahren und ein Messi, der mit fast 40 noch einmal in der Form seines Lebens zu sein scheint. Also das wird ein unglaublich spannendes Topspiel, aber Österreich für mich trotz allem der Außenseiter.
Sagt unser WM-Reporter in den USA, Philipp Hofmeister.